Filmstammtisch.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Filmstammtisch. Mein Name ist Ralf und bei mir ist wieder
Archimedes, hallo.
Genau, und heute steht bald Halloween vor der Tür. Und dazu haben wir eine alte Folge ausgegraben, oder Archimedes?
Ja, genau, das war die vor 4, 5 Jahren. Da hatten wir mal so ein Halloween-Special gemacht über Filme, die damals tatsächlich im Fernsehen gesendet wurden.
Genau. Und du hast mir vorhin gerade gesagt, dieses Jahr an Halloween ist das Fernsehprogramm eigentlich eher bescheiden, oder?
Genau, also, das, was ich jetzt so gesehen habe, da läuft eigentlich gar nicht so viel Horrormäßiges. Von dem her kann man ja diese Filme, die ich jetzt hier vorstelle, streamen vielleicht. Oder auch nicht, je nachdem.
Genau. Aber auf jeden Fall eine tolle Folge. Also mir hat sie gefallen. Ich würde sagen, hört sie euch einfach an und dann, genau.
Ja, genau. Viel Spaß. Vielleicht gefällt euch der ein oder andere Film. Schaut ihn an. Viel Spaß beim Gruseln.
Absolut. Und Happy Halloween. Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Ja, herzlich willkommen beim Filmstammtisch. Mein Name ist Archimedes. Und naja, Halloween steht vor der Tür. Und aus dem Grund möchte ich heute nicht nur einen Film bewerten, sondern es sind 5 geworden. Es wird ein bisschen anders laufen wie die Folgen, die ihr sonst so von uns kennt. Es wird nicht ganz so, pro Film wird es nicht ganz so ausführlich sein, weil es dann einfach den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Und ich habe jetzt auch nicht alle Horrorfilme, die an Halloween im TV laufen, bewertet. Habe mir jetzt einfach ein paar ausgesucht, unabhängig davon, ob die mir gefallen oder nicht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und jetzt geht's los. So, anfangen möchte ich mit dem Film The Pool. The Pool ist ein thailändischer Film von 2018. Er geht 93 Minuten, ist ab 16. Ich habe jetzt nicht so viel über den Film recherchieren können. Ist nicht so einfach gewesen. Das, was ich weiß, sage ich jetzt einmal. Regie geführt hat ein gewisser Ping Lumprabluang, 55 Jahre, in Bangkok geboren. Und der hat schon diverse Filme, Romanzen, Dramas gedreht, auch Fernsehshows. Er ist auch Drehbuchautor und was ich weiß, er hat wohl recht lange gebraucht, bis man ihm das Projekt finanziert hat. 10 Jahre habe ich da gelesen. Die Hauptrolle hat ein gewisser Teradi Wongpuampan. Er spielt den Day. Und auch dieser Schauspieler ist in Bangkok geboren. Er ist zusätzlich auch Model, Moderator, Theaterschauspieler. Er ist eine sehr beliebte Persönlichkeit, hat schon viele Auszeichnungen erhalten. Und spielt unter anderem mit bei Bangkok Traffic Love Story. Aber auch, muss sagen, das hat mir alles nichts gesagt. Die weibliche Hauptrolle spielt eine gewisse Ratnamon Ratyaratnam. Sie spielt die Koi, die Freundin von Dei. Die Schauspielerin ist auch in Thailand geboren, hat auch schon in TV-Serien mitgewirkt. All das, was ich jetzt gesagt habe, ist mit Vorsicht zu genießen. Es war nicht so einfach, da etwas herauszufinden über das ganze Projekt, über den Film oder auch die Schauspieler. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus mit Filmen aus Thailand. So, kurz die Prämisse von The Pool. Ich sag's kurz und schmerzlos. Ein Typ ist in einem Pool, der 6 Meter tief ist, gefangen. Kein Wasser drin. Der Pool ist recht groß, ist in einem abgelegenen Gebiet, so dass Hilfeschreie nicht gehört werden. Zusätzlich hat sich in den Pool noch ein Krokodil verirrt. So, das ist so die Prämisse. Außerhalb des Pools ist noch der Hund des Hauptdarstellers angekettet vorhanden. Und jetzt geht's drum, also die Grundkonstellation finde ich sehr interessant, sehr spannend. Ich finde dann auch immer interessant, wenn das so eine Art Kammerspiel ist, wie der Regisseur die Situation dann löst, ob er dann quasi immer mit der Kamera bei dieser Szenerie dabei bleibt oder ob es Schnitte gibt und man sieht dann eine ganz andere Szene, eine andere Örtlichkeit oder dass da mit irgendwelchen, wie sagt man, Rückblenden arbeitet. Aber hier ist es erfreulicherweise, die meiste Zeit spielt die Geschichte in und um den Pool herum. Das fand ich schon gut. Muss aber jetzt leider sagen, das, was dann geschieht, ist dann so eine Abfolge von unlogischen Handlungen, dämlichen Handlungen. Die Charaktere handeln beknackt zum Teil. Ich will da nicht zu streng sein. Das gibt's bei Horrorfilmen immer wieder, dass gewisse Charaktere sich dämlich verhalten und somit Opfer werden des Täters. Und auch diverse Zufälle, die es dann manchmal gibt, dumme Zufälle. All das findet man schon häufiger in Horrorfilmen. Aber die Ansammlung von dämlicher Verhaltensweise in diesem Film, das ist einfach, muss ich sagen, furchtbar. Die Freundin, die Koi, findet dann auch noch ihren Weg in den Pool auf äußerst blöde Art und Weise. Dann das Krokodil finde ich jetzt nicht so toll animiert. Und auch die Verhaltensweise von dem Krokodil ist irgendwie ein bisschen komisch, weil manchmal sehr angriffslustig und manchmal litzt den halben Tag oder den ganzen Tag einfach nur faul herum. Ich weiß jetzt nicht, wie sich Krokodile in echt verhalten würden, wenn sie mit einem Menschen in einem Pool gefangen sind. Keine Ahnung. Dann des Weiteren, die Protagonisten sind dann an die sechs, sieben Tage in dem Pool gefangen. Und das bei relativ wenig Nahrung, auch wenig Flüssigkeit. Ab und zu regnet es und so bekommen sie auch Flüssigkeit. Sengender Hitze tagsüber. Und dann ist der Hauptdarsteller, also die Hauptfigur, auch noch insulinabhängig, also ein insulinabhängiger Diabetiker. Und trotz allem macht er da noch echt eine gute Figur nach 6, 7 Tagen. Da hat er da mal so einen Ringkampf mit dem Krokodil. Er wird auch mal am Bein angeknabbert. Auch der Rücken wird in Mitleidenschaft gezogen von dem Krokodil. Des Weiteren bricht er sich bei einem Versuch aus dem Pool, bei einem Kletterversuch, denn das Bein oder verstaucht es sich zumindest, erschient es dann. Und all diese Strapazen, Verletzungen, plus wenig Nahrung, wenig Flüssigkeit und dann noch als Diabetiker, da hat er dann doch noch die Energie am letzten Tag und liefert sich dann noch so diverse Fights mit dem Krokodil. All das ist für mich einfach extremst unlogisch und nervig. Ja, es ist auch klar, dass in diversen Horrorfilmen die Protagonist oder auch der Täter, der Bösewicht scheinbar unkaputtbar ist. Aber ich möchte trotzdem, dass innerhalb so eines Films oder des Genres eine gewisse Logik, eine gewisse Realismus zumindest ein bisschen beibehalten wird. Und hier wird auch wirklich jedes Klischee, jede Dämlichkeit wird begangen. Und wenn dann Rettung naht in Form von einem Pizzaboten oder von anderen Leuten, die den Weg zum Pool gefunden haben, dann kannst du aber sicher sein, dass unser Hauptdarsteller entweder gerade schläft oder unter Wasser ist und somit und sich unter Wasser verheddert und somit nicht schnell genug auftauchen kann, um Hilfe zu schreien. Und lauter solche Sachen. Es hört quasi gar nicht auf. Es ist schon fast, ich habe mich teilweise sehr geärgert und zum Teil musste ich auch mords lachen. Dann gibt's zum Schluss gibt's noch 2, 3 sehr dramatische Szenen, melodramatisch, auch mit Musik untermalt, dass schier der Schmalz aus dem Fernseher heraustropft. Und ich konnte nur den Kopf schütteln und bin auf der Couch gelegen und musste mords lachen. Also in dem Fall war er sogar noch unterhaltsam. Aber das war schon unfreiwillig komisch. Also wirklich hanebüchen. Und auch gerade so der Schluss, wie dann die Rettung, die vermeintliche Rettung oder die Rettung zustande kommt, das ist an Melodramatik nicht zu überbieten, aber auch nicht an Kitsch, und ich bin wirklich lachend auf dem Sofa gehockt. Der Film kommt relativ unblutig daher. Natürlich fließt Blut, aber wenn man so sich vorstellt, Krokodil, Swimmingpool, man ist gefangen da, da stellt man sich schon vor, dass da richtig hart zur Sache gehen kann. Aber der Film ist ab 16, zu Recht, das ist okay. Und es muss ja nicht immer so ein hoher Splatter-Faktor sein. Das fand ich jetzt auch nur erfreulich. Da gibt's ja weiß Gott andere Vertreter des Genres. Aber ich kann bei der Bewertung des Films auf unserer Bierskala, die bis 10 Biere reicht, ich kann da Maximum 3 Bier geben. 3 Bier, warum 3 Bier? Naja, zum einen, weil der Film nicht allzu lange geht. Und weil er ja doch auf eine Art, es gibt schon ein, zwei spannende Momente und dann gibt's noch viel mehr lustige Momente, die aber unfreiwillig lustig sind. Und doch, wenn man lacht, lachen kann, ist es ja doch eine gewisse Unterhaltung. Also, ich sage jetzt 3 Bier von 10 möglichen. Bildet euch euer eigenes Urteil und weiter geht's hier. So, Moment. Ihr hört schon, es geht weiter mit unseren Filmtipps zu Halloween. Moment, ich schalte es gerade aus. Und wie ihr schon gehört habt, geht es jetzt um den Film Halloween. Kein Halloween ohne Halloween quasi. Und der Film Halloween, die Nacht des Grauens von John Carpenter von 1978. Ich möchte jetzt gerade ein paar Filme von ihm noch anreißen. Benennen: The Fog, Nebel des Grauens, Die Klapperschlange, Das Ding aus einer anderen Welt, Dark Star, Big Trouble in Little China. Was noch zu sagen ist, er hat auch das Drehbuch geschrieben für Halloween, Die Nacht des Grauens. Und diese sehr eingängige, kultige das Filmthema zu Halloween komponiert, ja, das ihr da gerade gehört habt. Also er ist echt ein Multitalent. Dann, wer macht mit im Film Halloween? Das ist der Schauspieler Donald Pleasance, ein Brite. Der spielt den Sam Loomis und Donald Pleasance kennt man aus ganz vielen Filmen, hat eine riesige Filmografie und es sei mal genannt Gesprengte Ketten, ein Klassiker von John Sturges, 40 Wagen westwärts. Dann hat er mitgemacht bei James Bond, Man lebt nur zweimal, hat er den Bösewicht Blofeld gespielt. Das Wiegenlied vom Totschlag, auch in Die Klapperschlange. Halloween 6 war dann sein letzter Film, ist dann dort nicht beim Dreh, aber während der Dreharbeiten gestorben. Hat aber noch eine viel größere Filmografie, lohnt sich echt. Donald Pleasance, ein super Schauspieler. Dann die Laurie Strode wird gespielt von Jamie Lee Curtis. Und ja klar, ich meine, Jamie Lee Curtis ist ein Begriff. Die Tochter von Tony Curtis, einem absolut großen, großartigen Schauspieler, Filmstar. Und Tochter von Janet Leigh, ebenso Schauspielerin, ganz groß. Jamie Lee Curtis hatte anfangs ihrer Karriere diverse TV-Auftritte und hat sich dann einen Namen als sogenannte Scream Queen gemacht durch Filme wie Prom Night, The Fog, Halloween oder Halloween 2. Da hat sie dieses Image noch ein bisschen gefestigt, hat aber auch in vielen anderen Filmen mitgemacht, also sehr wandlungsfähig, die Schauspielerin, Komödien wie Die Glücksritter, natürlich Ein Fisch namens Wanda, Wilde Kreaturen, dann Actionkomödie True Lies oder Blue Steel, das ist ein Thriller, und Freaky Friday, wieder eine Komödie, und in diversen Halloween-Fortsetzungen oder Reboots, wie man es doch nennen will, Halloween Age 20, Halloween Resurrection. Jetzt 2018 kam ja eine neue Verfilmung Halloween raus, wird jetzt fortgesetzt mit Halloween Kills und beendet dann nächstes Jahr mit Halloween Ends. Knives Out hat sie mitgespielt, den möchte ich nicht noch, den muss ich noch nennen. Also Jamie Lee Curtis ist eine absolute Top-Schauspielerin, sehe ich immer wieder gerne. Nick Castle hat noch mitgewirkt, muss man nennen, weil er den Michael Myers verkörpert. Macht er dann auch wieder in Halloween, in dem Halloween-Film von 2018. Er selbst hat auch schon Regie geführt und Drehbücher geschrieben. Mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Zum Film Halloween, Die Nacht des Grauens, müsste man natürlich eine eigene Podcast-Folge nur über diesen Film machen, aber da ich jetzt hier noch ein paar andere Filme vorstelle, muss ich es relativ kurz halten. Und zwar Halloween natürlich ein absoluter Kultfilm, ein Meisterwerk und für mich so eigentlich der beste Slasher-Film. Es war nicht der erste Slasher-Film. Da gab es ja schon diverse Vorläufer in den 60er Jahren oder sogar schon 30er Jahre, kann man benennen. Aber für mich sicher der Höhepunkt oder der beste Slasher-Film, der dann zahlreiche Nachahmer dann auch auf den Plan gerufen hat. Dann hat es diverse Fortsetzungen gegeben und auch Remakes oder Reboots, besser gesagt. Da kommen wir jetzt insgesamt auf 13 Halloween-Filme, wenn man jetzt Halloween-Ends noch mitnimmt. Habe ich mich jetzt verzählt? Vielleicht sind es auch 12. Nagelt mich bitte nicht auf diese Zahl fest. 12 oder 13. Der Film Halloween von 2018 sei noch genannt, der schließt, der fängt, den kann man als direkte Fortsetzung von Halloween, die Nacht des Grauens von 78 sehen. Also dieser von 2018 ignoriert quasi alle Halloween-Teile, die bisher gedreht wurden und ist eine direkte Fortsetzung. Wird gerade jetzt im Kino von Halloween Kills und nächstes Jahr Halloween Ends wird dann diese neue Reihe beendet. Überhaupt die ganzen Filme, die es da gibt oder Mehrteiler, man kann da verschiedene Filme in eine verschiedene Reihenfolge setzen oder man kann sagen, der und der und der Teil, die gehören zusammen, der ignoriert wiederum die anderen. Es gab dann mal einen Reboot von Rob Zombie mit einer Fortsetzung, der dann wiederum die anderen Filme ignoriert. Also da gibt's auch diverse Internetseiten, die sich mit der Chronologie oder mit den separaten Teilen von Halloween noch mehr befassen. Muss uns jetzt aber gar nicht so interessieren. Kurz zur Handlung von Halloween. Spielt in den 60er Jahren. Der 6-jährige Michael Myers tötet seine Schwester, sieht man gleich zu Beginn des Films. Und zwar aus der Ego-Perspektive von Michael Myers, wirft einen quasi so richtig schon in die Szenerie hinein. Und 15 Jahre später flieht er aus dem Sanatorium und mordet weiter in der Halloween-Nacht in Haddonfield. Und das ist eigentlich so grob die Story, soweit eigentlich so unoriginell oder unspektakulär, aber einfach sehr spannend in Szene gesetzt und auch die Figur des Michael Myers, gerade mit dieser Maske, die er da trägt, ist für mich eine der großartigsten Bösewichte, gruseligsten Filmfiguren, die es gibt. Also würde ich mal eine Podcast-Folge machen über Filmbösewichte, so eine Rangliste, dann wäre Michael Myers mit Sicherheit unter meinen Top 3. Witzig ist auch die Geschichte über die Maske selbst. Das ist nämlich eine Captain Kirk Star Trek Maske. Die hatten sie damals recht billig bekommen für den Film hier. Haben die ein bisschen verändert, die Maske. Und ja, der Rest ist ja Kult quasi. Aber witzig fand ich dass es eine Captain Kirk William Shatner Maske ursprünglich war. Ja, beste Bösewicht, genau. Also für mich einer der besten Bösewichte, weil einfach so unnahbar, so brutal und redet nicht einfach das Böse, ja, wie es auch Donald Pleasance als Sam Loomis in Halloween auch sagt. Ja, ansonsten, wie ich habe auch schon genannt, die Musik sehr eindringlich, passt absolut unheimlich und einfach eine schnörkellose Regiearbeit auf den Punkt, ohne viel Schnickschnack und deswegen für mich ein absolutes Meisterwerk, ein Kultfilm. Halloween muss ich immer zu Halloween auch anschauen. Das ist für mich wie Stirb langsam an Weihnachten oder Dinner for One an Silvester, die 10 Gebote an Ostern. So gehört Halloween, die Nacht des Grauens, zum 31. Oktober. Auf unserer Bierskala, die bis 10 Bier Maximum erfasst, kriegt Halloween, die Nacht des Grauens, von mir die volle Punktzahl, die volle Bierzahl, 10 Bier von 10 möglichen, weil ein absolutes Meisterwerk, kann ich immer wieder gucken, kann ich mich immer wieder gruseln. So, weiter geht's mit unserem kleinen Halloween-Special. The Ward, die Station. The Ward, die Station, ist ein Film von 2010, hat eine Freigabe von ab 18, was sich mir persönlich jetzt gar nicht so erschließt. Und ist, wie gesagt, auch von dem Regisseur John Carpenter. Wer macht mit bei The Ward, die Station? Das ist zum einen die Amber Hart, die spielt die Kristen. Und Amber Hart, die kennt man aus diversen Filmen, wie Kaltes Land, Alpha Dog, vor allen Dingen All the Boys, Love Mandy Lane, The Rum Diary, 3 Days to Kill, Justice League und Aquaman. In diversen TV-Shows, Serien hat sie mitgemacht und natürlich, ja, man kennt sie natürlich auch von diesen Eskapaden mit Johnny Depp. Den hatte sie ja bei den Dreharbeiten zu The Rum Diary kennengelernt. Die waren dann wohl verheiratet und ja, hatten dann wohl eine ereignisreiche Ehe, wenn man es mal so benennen will. Gut. Die nächste Schauspielerin wäre eine gewisse Mary Willer, Mammy Gamma. Und hat mir jetzt persönlich nichts gesagt. Ist die älteste Tochter von Meryl Streep. Okay, Meryl Streep ist ein Begriff. Und diese Mammy Gamma hat ihr Debüt gehabt in dem Film Sodbrennen, das ist ja ein Begriff. Hat weiterhin bei Stop Loss mitgemacht, Cake und dann auch in vielen TV-Serien hat sie hier und da eine Rolle verkörpert. Aber wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, mir hat sie nichts gesagt. Und auch die anderen Schauspielerinnen, die da noch mitmachen, haben mir jetzt auch nichts gesagt, unter anderem Daniel Pennebaker. Das sind, habe ich aber geschaut, die haben in vielen und diversen TV-Filmen schon mitgewirkt oder auch in vielen TV-Serien. Ja. Jetzt noch zur Handlung von The Ward, die Station. Der Film spielt in den 60er Jahren. Man sieht am Anfang, wie in einer Psychiatrie oder in einer oder in einem Krankenhaus eine junge Dame ermordet wird. Dann in der nächsten Szene sieht man die von Amber Hart gespielte Kristen, wie sie im Wald umherläuft, einen recht verwirrten Eindruck macht, landet bei einem Haus und zündet dieses Haus dann an. Nachdem sie das Haus angezündet hat und dort bleibt und das alles anschaut, wird sie von der Polizei gefasst und in diese Psychiatrie zwangsweise verlegt, gebracht. In dieser Psychiatrie lernt sie dann auch nach und nach die anderen Patientinnen kennen, aber sie selbst macht selbst auch einen recht verwirrten Eindruck und weiß eigentlich gar nicht so recht, warum sie dort ist, warum sie dort gegen ihren Willen festgehalten wird. In dieser Psychiatrie passieren dann auch ein bisschen rätselhafte Dinge. Patientinnen verschwinden, tauchen nicht mehr auf, wird im Prinzip einer nach dem anderen wird umgebracht und die Kristen kommt dann so nach und nach hinter das Geheimnis, was da los ist. Und sie hat dann auch hier und da immer wieder Begegnungen mit einem Geist quasi. Und wie gesagt, nach und nach kommt sie dann auf hinter das Geheimnis der Psychiatrie oder dieser ganzen Geschichte. Im Prinzip war es das schon, was die Story zur Story, also mehr gibt die Story nicht her. Es ist so ein klassisches, wie soll ich sagen, eine klassische Geschichte von eingesperrten Leuten, wo einer nach dem anderen gemeuchelt wird. Hier ist es eine Psychiatrie, wobei ich jetzt auch da sagen muss, als so der erste Eindruck von dieser Psychiatrie war so, wie man sich das auch so vorstellt, so klischeehaft, böse Oberschwester, brutale, brutale Pfleger und alles sehr trist und dunkel gehalten. Okay, das mag vielleicht auch so in den 60er Jahren in Amerika in den Psychiatrien so gewesen sein. Das kann schon so sein, aber so dieses Klischee der bösen Oberschwester und ja, das fand ich schon ein bisschen, das hat mich schon mal ein bisschen gestört. An die Geschichte selber, wie dann die Kristen respektive die Amber Hart hinter das Geheimnis der ganzen Sache kommt. Das ist alles sehr routiniert inszeniert, will ich mal sagen. Da taucht dann hier wieder ein Geist auf oder da ist wieder so ein Schreckmoment, das dann auch sehr deutlich mit Musik untermalt ist, also wo man ja auch garantiert erschrickt oder man sollte erschrecken zumindest, wenn so eine Szene kommt. Aber gerade das, muss ich sagen, wirkt nicht so richtig. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon relativ Horror erprobt bin und schon viele Filme gesehen habe. Aber irgendwie wirkt es für mich ja wie so eine, ich will es jetzt nicht sagen 0815 Gruselnummer, aber es läuft schon in diese Richtung. Es ist sehr routiniert heruntergespult. Ein bisschen enttäuschend, wenn man bedenkt, dass John Carpenter Regie geführt hat und er ist tatsächlich einer meiner Lieblingsregisseure, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Werk, das ich jetzt so ohne weiteres weiterempfehlen würde. Auch die Szenen, wenn dann der Geist oder diese unheimliche Gestalt auftritt, finde ich manchmal so, ja, so vorhersehbar alles und der Geist selbst vom Aussehen her hat es für mich eigentlich gar keinen Gruselfaktor gehabt. Es sah eher irgendwie ein bisschen, ich will es nicht sagen komisch aus, aber es war so, hat mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker gehauen, war jetzt auch nicht so wirklich gruselig. Der Schluss der Geschichte wartet dann noch mit einem kleinen Twist auf. Und es ist nicht schlecht, aber sich nur auf das zu verlassen, ist ein bisschen zu wenig. Die ganzen anderen Schauspielerinnen beziehungsweise ihre Rollen, die sie verkörpern, die sind alle austauschbar, genauso wie die Pflegekräfte, die Oberschwester. Das sind alles so klischeebehaftete Rollen, austauschbar. Somit kann auch kein Schauspieler wirklich glänzen. Muss man jetzt auch nicht in einem Horrorfilm, oder ich lege jetzt da nicht einen Mordswert auf schauspielerische Megaleistung bei einem Horrorfilm. Da ist es, finde ich, sowieso immer schwierig zu glänzen. Muss man ja auch nicht. Aber es ist einfach, ja, es ist mir so eine Spur zu routiniert heruntergekurbelt. So kommt es mir ein bisschen vor. Und wenn man schon einige Horrorfilme, Gruselfilme gesehen hat, dann haut das einen einfach nicht um, ja. Was ich nur sagen will, der Film hat eine Freigabe ab 18, zumindest die Version, die ich gesehen habe, hat sich jetzt für mich auch nicht so erschlossen. Also hätte man auch ab 16 freigehen können. So von meinem Gefühl her. Das jetzt nur am Rande. Jetzt zur Bewertung auf unserer Bierskala, die bis 10 Bier reicht. Da kann ich The Ward von John Carpenter nur... Tja, was gebe ich da? Ach, gut gemeinte 4 Bier gebe ich da, weil so wirklich Grusel, Angstgefühl kommt nicht wirklich auf. 4 Bier deshalb noch, weil ja noch ein Twist am Schluss kommt. Kein Mega-Twist, aber doch ein kleiner Twist und deswegen kriegt er auch noch 4 Bier von mir. Ansonsten, was die Ausstattung angeht oder die Bilder oder das ist klar, das ist John Carpenter, der kann das schon, der versteht sein Handwerk. Aber es kommt mir allzu, ja, auch ein bisschen lieblos vor, die ganze Geschichte. Also 4 Bier von mir für den Film The Ward, die Station. Und weiter geht's mit unserem Halloween-Special. Scream 3 ist von 2000, ab 16 Jahren. Und der Regisseur ist kein geringerer als Wes Craven. Wes Craven kennt man, hat sich einen Namen als Horrorfilmregisseur gemacht und da sind echt einige gute Filme dabei. Ich möchte mal benennen, 1972 Das letzte Haus links. Ist ja schon ein Kult. Der nächste genauso, The Hills Have Eyes von 77. 84 nochmal ein absoluter Kracher, Nightmare. 89 Schocker, dann 1996 mit Scream hat er gerade mal so die Slasher-Filme wieder salonfähig gemacht. Red Eye folgte 2005 und hat noch mehr Filme in seinem Repertoire, würde aber den Rahmen jetzt sprengen. Zu den Schauspielern von Scream 3 sind ein paar alte Bekannte dabei, unter anderem Neve Campbell. Sie spielt wieder die Sydney Prescott. Sie kennt man überwiegend aus der Scream-Reihe. Wild Things hat sie mitgemacht, 98. Skyscraper hat auch in diversen TV-Serien mitgewirkt und hat auch noch, sind noch mehr Filme, die sie hat. Kann aber nicht alle jetzt benennen. Dann spielt auch wieder mit die Courtney Cox als Gail Weathers. Und sie kennt man, also sie hat auch in diversen Filmen mitgespielt, 87 in Masters of the Universe, Ace Ventura hat sie mitgemacht, aber vor allen Dingen kennt man Courtney Cox aus der ja, bekannten Serie Friends. Dort hat sie zum Stammcast gehört und sie hat dort die Monica gespielt. Und klar, aus der Scream-Reihe kennt man sie natürlich auch. Weiter im Text, das ist der David Arquette. Der spielt einen Dewey. Der spielt auch schon in den ersten zwei Filmen mit von Scream. Und ihn kennt man auch aus ganz vielen Filmen. Meistens ist er so ein Nebendarsteller. Crime is King hat er mitgemacht. A Rack Attack. Eben die Scream-Reihe, dafür ist er bekannt. Und noch vieles mehr. Also hat auch eine ganz lange Filmografie. Wenn ihr ihn seht, dann erkennt er ihn schon. Er kommt auch aus einer Schauspielerfamilie. Ich möchte gerade noch die Schwestern nennen, Patricia und Rosanna Arquette, auch ganz bekannt. Ganz bekannte Schauspielerinnen. Zum weiteren Cast von Scream 3, die möchte ich nur ganz kurz benennen. Da gibt es noch ganz viele bekannte Namen. Jenny McCarthy, ehemaliges Playboy-Model, ist eine Moderatorin, hat auch schon in diversen Shows mitgewirkt. Kennt ihr sicher, wenn ihr sie seht. Liev Schreiber als Cotton Weary, auch er hat schon in den ersten beiden Teilen mitgemacht. Und Liev Schreiber habe ich schon mal ein bisschen näher besprochen bei der Podcast-Folge Alles ist erleuchtet, weil bei Alles ist erleuchtet hat er Regie geführt. Aber ihn kennt man auch als Schauspieler aus eben den Scream-Filmen, Manchurian-Kandidat, X-Men Original, Wolverine, Salt, die Serie Ray Donovan, dort hat er die Hauptrolle. Jetzt ganz neu spielt er mit in dem Wes Anderson-Film The French Dispatch. Auch eine ganz lange Filmografie lohnt sich auf jeden Fall. Ich sehe ihn immer wieder gern, Liev Schreiber. Und guckt euch den Film Alles ist erleuchtet an. Super Film. Und weiter geht's. Auch mitwirken tut ein gewisser Patrick Dempsey. Auch in ganz vielen Filmen schon mitgewirkt, aber... den meisten von euch sicherlich bekannt als gewisser Derek Shepard aus der Serie Grey's Anatomy. Da hat er über 230 Folgen mitgewirkt, hat er zum Stammcast gehört. Emily Mortimer wirkt noch mit in Scream 3 und dann auch Lance Henriksen, den darf ich nicht vergessen. Riesen Filmografie, aber ich sag's jetzt mal so, er spielt den Bishop in Aliens, Alien 3, Alien vs. Predator, Near Dark, Die Nacht hat ihren Preis, da macht er mit. In der Serie Millennium spielt er die Hauptrolle und auch, wie gesagt, den sieht man auch immer wieder in Filmen als markanter Nebendarsteller, hat auch hier und da mal eine Hauptrolle und ein Gesicht, das man so schnell nicht vergisst, also auch super Schauspieler, gefällt mir, also sehe ich immer gerne. Der Film hat auch wieder ein paar Gastauftritte, das kennt man ja schon so, war ja auch ein Vorgänger so, unter anderem von Carrie Fisher, die kennt man ja eigentlich als Prinzessin Leia aus dem Star Wars Film, hat einen kurzen Auftritt, wird auch auf das angesprochen, ist ganz witzig. Dann sieht man auch in einer kurzen Szene Jay und Silent Bob. Und ja, die kennt man ja, Jay und Silent Bob, aus eben zum Beispiel Jay und Silent Bob schlagen zurück. Natürlich auch Clerks, die Ladenhüter, Jason Amy, Dogma. Also die beiden haben noch einen Gastauftritt. Wes Craven himself hat noch ein Cameo. Und auch wieder Jamie Kennedy als Randy Meeks, der hat in den ersten beiden Teilen mitgemacht, jetzt hier quasi posthum, weil er ja eigentlich schon tot ist. Und er ist derjenige, der in den Teilen immer die Regeln für Horrorfilme den anderen erklärt, wie man überlebt und wer sterben wird, weil es da ja bestimmte Regeln gibt in einem Horrorfilm. Und so auch hier in Scream 3 erklärt er die Regeln einer Trilogie. Ganz witzig. Bevor ich jetzt noch auf den Plot von Scream 3 zu sprechen komme, würde ich nur ganz schnell sagen, dass im Januar 2022 Teil 5 ins Kino kommt. Es gibt auch eine Serie von Scream und der sich das ausgedacht, ist ein gewisser Kevin Williamson, der hat das Drehbuch geschrieben, der ist so der Erfinder der Scream-Reihe. Und wie gesagt, ich habe es vorhin kurz erwähnt, Scream hat dann 1996 das Genre des Slasher-Films wiederbelebt, war ja eine Zeit lang ein bisschen, ja, nicht mehr so aktuell. Und mit einem Schlag wurde das aus dem Dornröschenschlaf herausgerissen. Scream war mega erfolgreich, auch die Fortsetzungen. Hat dann auch Nachahmer gegeben oder infolgedessen kamen noch andere Filme wie Düstere Legenden oder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Die kamen dann auch auf dieser Scream-Welle mit. Ja, und das finde ich schon eine beeindruckende Leistung. Und wenn man bedenkt, dass jetzt 2022 Teil 5 mittlerweile ins Kino kommt, nicht mehr von Wes Craven inszeniert, der ist leider gestorben. Aber wie gesagt, also das Genre ist nicht tot zu kriegen. Auch aktuell, habe es ja auch vorhin schon erwähnt, läuft ja gerade Halloween Kills im Kino. Ja, unsere Slasher-Filme kommen immer wieder. So, jetzt noch schnell die Story von Scream 3. Ist relativ schnell erklärt. Die Sydney Prescott hat sich nach den Ereignissen der ersten beiden Teile zurückgezogen, wird von Albträumen geplagt, lebt unter falschem Namen und möchte mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben, möchte das einfach vergessen. Wie schon in Teil 2 werden diese Ereignisse verfilmt, die damals geschehen sind. In Teil 2 war es der Film Step. Jetzt sind wir bei Step 3 mittlerweile. Und am Set von Step 3 werden nach und nach die Schauspieler ermordet, wie das halt so ist. Und zwar nach Drehbuch. Und Dewey, der Polizist oder der ehemalige Polizist, der schon in den beiden ersten Teilen mitgemacht hat, der ist Berater des Films. Gail Weathers, die Journalistin, wittert wieder eine große Story. Und naja, eben durch diese Ereignisse werden die wieder zu einer Art Schicksalsgemeinschaft. Auch Sidney Prescott muss sich ihren Dämonen stellen, also auch sie tritt wieder auf den Plan. Was dann folgt, ist quasi so das, was man von Scream kennt. Eine gute Spannung wird erzeugt. Es ist humorvoll, es ist ironisch und einer nach dem anderen wird eben umgebracht. Es gibt Wendungen, Überraschungen, eigentlich alles, was man so aus diesem Kosmos von den Scream-Filmen kennt. Ich würde es jetzt mal so benennen, es ist nicht so gut. Es ist lange nicht so gut wie Teil 1, weil der war damals einfach ein Knaller. Der hat da echt für Furore gesorgt, habe es ja schon gesagt, das Slasher-Genre neu belebt. Und Teil 2 war nicht so gut wie Teil 1, aber trotzdem ansehnlich. Und genauso würde ich es jetzt auch mit Teil 3 halten. Ich habe den jetzt wieder angeschaut nach wirklich langer Zeit, habe den lange nicht gesehen. Und war gut unterhalten, war spannend, es war witzig. Ich war einfach gut unterhalten. Nicht so gut wie bei den ersten Teilen, aber trotzdem auf jeden Fall. Deshalb gibt's von mir als Bewertung gut gemeinte 6 Bier auf unserer Bierskala, die bis 10 Bier reicht. Jetzt warum nur 6 Bier, wenn ich doch auch unterhalten war, wie ich es gerade genannt habe. Ja, ich denke, er bringt nichts Neues mehr. Es ist nicht so, dass ich bibbernd vorm Fernseher gehockt bin. Aber ich war einfach gut unterhalten, das war nett. Und habe mich nicht gelangweilt, musste nicht immer auf die Uhr schauen, wann ist der Film denn zu Ende. Und deswegen sind es wirklich gut gemeinte 6 Bier auf unserer Bierskala. So, der letzte Film, den ich noch geschaut habe, das ist ein echtes Schmankerl. Und der Film heißt Dracula und seine Bräute. Der Film ist von 1960 und ist eine Hammer-Produktion. Und ausnahmsweise ist der deutsche Titel auch identisch mit dem englischen. Dort heißt er nämlich The Brides of Dracula. Man kennt es ja oft, dass dann die deutschen Titel irgendwie vermurkst werden und irgendwie einen ganz komischen Titel haben, die gar nichts mit dem Originaltitel zu tun haben. Aber hier stimmt's ausnahmsweise. The Brides of Dracula. Eine kurze Erklärung noch zu dem Begriff Hammerfilme oder Hammerproduktionen. Das ist einfach eine Produktionsfirma aus England, die sich auf Horror und Science Fiction spezialisiert hat. Die waren aktiv von den 1930er bis 1980er Jahre, sind dann in Konkurs gegangen und wurden dann reanimiert. 2007 war das. Wie gesagt, sie haben sich auf Horror und Science Fiction spezialisiert. Sie hatten Stammschauspieler, die immer wieder in Hammer-Produktionen mitgemacht haben. Da muss man unbedingt Christopher Lee nennen. Christopher Lee hat dann dort oft den Dracula gemimt. Ist er ja berühmt geworden dafür. Und auch eben der Peter Cushing, der jetzt mitmacht bei Dracula und seine Bräute, der war auch ein Stammschauspieler von den Hammer-Produktionen. Ein Merkmal der Hammer-Produktionen, habe ich ja schon gesagt, Horror und Science Fiction. Die Filme waren auch immer so. Die hatten so eine gewisse Atmosphäre, waren schön ausgestattet, waren auch zum Teil recht blutig, hin und wieder ein wenig freizügig. Heute wirkt es zum Teil ein bisschen trashig zum Teil, aber eine ganz bestimmte Atmosphäre haben diese Filme gehabt. Des Weiteren hat Hammer auch immer mit der britischen Zensurbehörde BBFC zu tun gehabt. Also sie waren verpflichtet, das Drehbuch vorzulegen, so dass die BBFC, die Zensurbehörde, da noch eingreifen konnte, falls denen was nicht gepasst hat. Und wir sprechen ja hier von den 30er Jahren, 40er, 50er, 60er, also ist eine ganz andere Zeit gewesen. Und würde gerne noch etwas vorlesen, was Dracula und seine Bräute betrifft. Und zwar hat man denen auch der BBFC das Drehbuch vorgelegt. Und die Antwort war von der BBFC betreffend des Drehbuchs: Es wirke, als sei es von einem übergeschnappten, aber sehr frühreifen Schuljungen geschrieben worden. Das finde ich echt so geil. Diese Formulierung. Und sie hatten dann auch noch was, ein paar Szenen hatten sie zu beanstanden, wo die Baroness gepfählt wird in dem Film. Das war ihnen wohl zu brutal. Und dann gibt es eine Szene, wo die Freundin von der Marion aus dem Sarg steigt, auf sie zuläuft und zu ihr sagt: Umarme mich, ich möchte dich küssen, Marion, bitte umarme mich. Und da befürchtete man bei der BBFC, dass das zu viele lesbische Untertöne hat. Naja, wie gesagt, das war eine andere Zeit. Der Film ist von 1960. Jetzt noch ein paar Infos zu Dracula und seiner Bräute. Er ist von 1960, habe ich schon gesagt. Der Regisseur ist ein gewisser Terence Fisher. Und Terence Fisher ist auch bekannt für seine Horrorfilme, ist auch ein Stammregisseur der Hammer Productions. Und er hat eine lange Filmografie, möchte gerade mal ein paar Filme benennen. Das wäre Frankensteins Fluch von 1957, Dracula 1958, Frankensteins Rache 58, Der Hund von Baskerville 59, Die Rache der Pharaonen, Blut für Dracula und so weiter. Habt gehört, Der Hund von Baskerville, das also sind auch Sherlock Holmes Verfilmungen dabei, also die Hammer-Produktionen haben auch Sherlock-Holmes-Filme gedreht. Die Hauptrolle in Dracula und seine Bräute hat ein gewisser Peter Cushing, ein Brite. Er spielt den Dr. Van Helsing und Peter Cushing, habe ich vorhin noch schon genannt, auch ein Stammschauspieler der Hammer Productions. Super Schauspieler, riesige Filmografie, wurde aber bekannt wirklich durch Horrorfilme und da findet man ihn immer wieder in ganz viele Horrorproduktionen. Ich möchte gerade mal nennen, Frankensteins Fluch, Dracula, Frankensteins Rache, Der Hund von Baskerville, Blut für Dracula, Die lebenden Leichen des Dr. Mabuse. Ihr seht schon, das deckt sich gerade auch mit der Filmografie vom Regisseur Terence Fisher. Eben, das ist klar, weil sie ja beiden Hammer-Produktionen mitgewirkt haben. Und der Peter Cushing hat oft den Van Helsing gespielt oder den Dr. Frankenstein oder bei den Sherlock Holmes Verfilmungen den Sherlock Holmes. Ich möchte aber auch noch eine Rolle von ihm benennen und zwar aus Krieg der Sterne von 1977. Da hat er den Grand Moff Wilhelm Tarkin gespielt. Das ist euch sicherlich ein Begriff, zumindest den Star Wars Fans. Wurde dann posthum nochmal in den neueren Star Wars Filmen nochmal, ist er nochmal aufgetreten, wenn ich es recht weiß. Ja genau, Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith, da hat er nochmal so einen Cameo-Auftritt. Er hat aber auch in dem Film Top Secret von 1984, das ist eine Agentenfilmparodie, hat er auch einen Auftritt. Und den möchte ich euch ans Herz legen. Überhaupt den Film Top Secret ist eine Parodie aus dem Hause Zucker, Abrams Zucker, die ja auch schon die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug gedreht haben. Und Top Secret ist genau so eine spaßige Angelegenheit. Und dort gibt es eine Szene in einem Buchladen, in so einem Antiquitätsbuchladen, wo der Peter Cushing den Inhaber spielt, einen gewissen Jorgensen, wenn ich es noch recht weiß. Und diese Szene ist einfach Weltklasse, ihr müsst sie euch anschauen. Werde aber nicht zu viel verraten, schaut euch den Film Top Secret an und denkt an diese Szene im Buchladen. Ich finde die einfach klasse. So, mitgespielt hat noch eine gewisse Yvonne Monleau. eine Französin, ich kann es nicht richtig aussprechen, tut mir leid. Sie spielt die weibliche Hauptrolle, die Marianne Danielle. Sie hat dann auch noch mitgewirkt bei einem Film Terror der Tonks, auch eine Hammer-Produktion. Das ist nichts für kleine Mädchen, die Rechnung eiskalt serviert. Ihre Filmografie ist relativ überschaubar, hat dann irgendwann die Schauspielerei aufgegeben. Und die andere Hauptrolle oder männliche Hauptrolle hat ein gewisser David Peel. Er spielt den Bösewicht, den Baron Meinster. Und der David Peel ist ein Bühnenschauspieler, der dann in den 40er Jahren vermehrt TV- und Filmauftritte hatte. Aber auch seine Filmografie ist ganz überschaubar, ein paar Filme, eine Handvoll. Seine größte Rolle war tatsächlich hier als Dracula, nicht als Dracula, in dem Film Dracula und seine Bräute als Baron Meinster. Später nochmal eine Nebenrolle in Die unheimlichen Hände des Dr. Orlok. Und das war's dann. Er hat sich dann aus der Schauspielerei zurückgezogen. Ja, so viel zu David Peel. So, jetzt möchte ich nur kurz die Story von Dracula und seine Bräute ein bisschen beschreiben. Es geht um die Lehrerin Marianne Danielle. Die ist in Transsilvanien nachts in einer Kutsche unterwegs. Sie machen Rast an einem Gasthaus. Der Kutscher verschwindet und sie hat keine Übernachtungsmöglichkeit. Alles ist belegt in dem Gasthaus. Dort ist eine gewisse Baroness von Meinster und diese bietet ihr an, in ihrem Schloss zu nächtigen. Das Angebot nimmt sie an und die Baroness von Meinster erzählt ihr noch von ihrem Sohn, dem Baron, der ebenfalls im Schloss wohnt, in einem abgelegenen Teil und der sehr gefährlich ist und wahnsinnig. Also am besten keinen Kontakt mit ihm aufnehmen. So, also die Marianne ist dann in ihrem Zimmer, schaut dann aus dem Fenster und sieht just diesen Baron von Meinster auf dem Balkon, ein bisschen weiter unten, wie er sich dann, sieht zumindest so aus, dass er sich runterstürzen will. Sie erschrickt und rennt dann in diesen abgelegenen Teil zu dem Zimmer des Baron von Meinster. Dort sieht sie, dass er angekettet ist, mit einer langen Silberkette an seinem Bein gefesselt. Und wie es halt so ist, sie verliebt sich in ihn, er zieht sie in seinen Bann und sie schleicht sich dann des Nachts in das Zimmer der Baroness, klaut den Schlüssel der Kette und befreit ihn. Nicht ahnend, dass er nicht nur wahnsinnig und gefährlich ist, sondern dass er ein Vampir ist. So, er hat natürlich noch eine Rechnung mit seiner Mutter, der Baroness, offen. Und die Marianne derweil flieht aus dem Schloss. Aber sie haben sich verabredet, also sie ist verliebt in ihn und da ist schon was am Laufen zwischen den beiden. Sie wird in der Nacht dann aufgegriffen im Wald von einem gewissen Dr. Van Helsing, eben gespielt von Peter Cushing. Und der Baron von Meinster tut oder killt in der Zeit seine Mutter, die Baroness, beziehungsweise er beißt sie und macht sie auch zu einem Vampir. So, der Dr. Van Helsing bringt die Marianne, die Lehrerin, an ihren Ort, wo sie hin soll, also in die Schule. Sie erzählt auch so die Geschichte, was ihr so widerfahren ist und der Dr. Van Helsing ist da doch sehr interessiert an dem Ganze und macht sich dann auch noch auf den Weg zum Schloss Meinster. Im Gespräch mit der zum Vampir gewordenen Baroness Meinster kriegt der Dr. Van Helsing dann mit, was sich damals zugetragen hat und er weiß dann also auch, was mit dem Baron Meinster los ist. Also er weiß dann, dass er auch ein Vampir ist. Dr. Van Helsing erlöst am nächsten Tag dann die Baroness, indem er ihr halt einen Holzpfahl ins Herz stößt. Zwischenzeitlich hat der Baron Meinster nochmal ein, zwei Mädels angefallen, gebissen, die dann auch zu seinen Bräuten werden quasi, Vampire werden. Der Showdown des Films findet dann bei einer Windmühle statt, weil dort hat sich der Baron Meinster mit seinen Bräuten versteckt. Und der Dr. Van Helsing möchte ihn dort stellen. Das ist dann quasi so der Showdown. Mehr gibt's gar nicht zu erzählen. Und mehr erzähle ich jetzt auch nicht. Ich will das ja nichts spoilern. Möchte jetzt dann eher sagen, wie ich den Film finde. Und da muss ich sagen, ich finde den Film gut. Er hat so eine tolle Grundstimmung. Gibt's ja oft bei diesen Hammer Productions. Tolle Ausleuchtung. Und mir gefallen auch diese Matte Paintings, die da immer so in die Kulisse integriert sind. Also Matte Paintings, das sind quasi gemalte Teile von Kulissen, die dann im Film integriert sind. Das sieht man ja oft bei so älteren Filmen, dass da so ein Hintergrund gemalt ist oder so. Gefällt mir aber, das hat so einen gewissen Charme. Und dann muss ich sagen, ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, der Film ist von 1960. Das heißt, die Schauspieler sind toll, auf jeden Fall. Ich liebe Peter Cushing, den gucke ich immer gerne. Muss aber sagen, dass der David Peel als Baron Meinster manchmal ein bisschen dick aufträgt, ein bisschen sehr theatralisch ist. Und der hat da so einen irren Blick. Die Kamera fährt dann drauf zu und dann steht er da mit diesem irren Blick und du denkst eigentlich nur, ob der Meschugge ist. Da muss man dann schon noch ein bisschen, muss die dann schon ein bisschen grinsen. Das ist dann schon ein bisschen komisch, aber ich glaube, das ist einfach der Zeit geschuldet, weil ich meine, der Film hat über 60 Jahre auf dem Buckel. Dann auch so, was Tricks angeht mit den, oder die Fledermäuse, wenn da mal eine Fledermaus herumfliegt und einen Angriff startet, das ist halt, dass das irgendwie so ein, ja, eine Attrappe ist und es jagt halt überhaupt gar keine Angst ein. Aber das, da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen, hat ja einen gewissen Charme auch. Und trotzdem gefällt mir der Film. Er hat einfach so eine gute Grundatmosphäre, eine düstere. Und der Showdown bei der Mühle gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ohne da jetzt zu viel zu spoilern, gefällt mir so quasi die letzten Szenen, was dann mit der Mühle passiert, was es dann für ein Bild gibt und was es dann bewirkt. Ich kann das gar nicht näher erläutern oder erklären, weil ich dann einfach das Ende verraten würde. Aber dieses, wie sie das gelöst haben am Schluss, das gefällt mir sogar sehr gut, dieser Showdown. So, was gibt's denn noch zu sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Wie viel gibt's auf unserer Bierskala? Die reicht ja bis 10 Bier und da würde ich sagen, da kriegt er von mir 6,5 Bier. 6,5 Bier kriegt Dracula und seine Bräute. Einfach, weil er unterhaltsam ist. Er ist auch nicht allzu lang. Das ist auch wichtig, dass der Film nicht Überlänge hat. Er hat eine tolle Atmosphäre, tolle Schauspieler, manchmal ein bisschen over the top, ein bisschen theatralisch, manchmal auch unfreiwillig komisch. Aber trotz allem macht's Lust auf noch mehrere Hammer-Produktionen. Und Peter Cushing kann ich euch sowieso ans Herz legen. Gut, das war's. So, jetzt sind wir auch schon am Ende von dem kleinen Halloween-Special mit dem kleinen Ausflug ins Fernsehprogramm an Halloween. Wie gesagt, ich habe nicht alle Horrorfilme, die laufen, bewertet. Eine Handvoll habe ich genommen. Und wenn ihr den wahren Horror an Halloween sehen wollt, also wirklich den wahren Horror, das Allerschlimmste, dann könnt ihr einschalten im Hessischen Rundfunk. Und dort läuft um 20.15 Uhr immer wieder sonntags ein Best-of mit Stefan Ross. Also ich denke, das toppt alle Horrorfilme an Halloween für den wahren Horror. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, schaut euch die Filme an, bildet euer eigenes Urteil und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, ciao, ciao.
So, das war wieder eine Folge vom Filmstammtisch und wir hoffen,
Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr uns abonniert, wiederhört und
auch nächstes Mal wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge vom Filmstammtisch Podcast. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf.
Genau, bleibt gesund und schaut Filme.
Genau. Podcast könnt ihr jetzt ausschalten, da kommt nichts mehr. Tschüss.
Ciao.